So nah und doch so fern. Eigentlich schon sehr beeindruckend mit dieser neuen KI, aber irgendwie liegt so ein LLM dann doch zu oft daneben, um es wirklich praktisch bei der Arbeit einzusetzen. Dass man dann immer jedes Mal alles von vorne erklären muss. Und wie es bei einem selbst im Betrieb läuft, weiß es auch nicht. Wenn es nur etwas gäbe, damit die Ergebnisse doch noch ein bisschen besser werden. Gibt es so zumindest das Versprechen. Das Zauberwort heißt REG, Retrieval Augmented Generation. Wir stöpseln einfach eine Datenbank mit den fehlenden Fakten an unser LLM und schon klappt alles. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Stimmt. Also kompletter Quatsch. Stimmt nicht. Nur ist es wieder mal nicht ganz so einfach. Heute aus unserem gemütlichen Meetingraum in den Design Offices Köln heißen euch Andreas und Christoph zu einer neuen Folge von Künstlich Klug willkommen.
Hi Andreas.
Hi Christoph und herzlich willkommen zum Podcast Künstlich Klug.
Hallo.
Wir haben heute ein extrem cooles Thema und zwar das Thema REG. REG.
Rack.
REG. Genau. Steht ja für Retrieval Augmented Generation und ist häufig ein Begriff, der durch Social Media geistert im Zusammenhang mit KI und wird als das Allheilmittel schlechthin beschworen und
Rags sind sehr in. Rags sind total in.
ja.
Fällt meistens im gleichen Absatz wie Company GPT. Und genau, ja, ist auf jeden Fall sehr beliebt und erstaunlich, wie viele Experten es dafür gibt, wenn man bedenkt, wie kompliziert das Thema eigentlich ist. Ja.
Ja, deswegen wollen wir es heute mal so ein bisschen auseinanderbauen und gucken, was eigentlich dahinter steckt.
Fangen wir vielleicht erstmal mit dem Anglismus an. Wir wollen es ja immer zugänglich machen. Genau. Retrieval Augmented Generation, RAG. Also durch, es fällt mir ein, wie übersetzen wir Retrieval gut ins Deutsche?
Abholen.
Abholen, genau.
Ja.
Einholen, einsammeln. Durch einsammeln veränderte Generierung. Das heißt, wir generieren was. Das ist das gleiche Generieren wie in Generative AI. Und wir sammeln was ein. Und damit ändern wir das, was generiert wird.
Ja.
Soweit.
Soweit, so gut. Genau. Mein Verständnis davon ist, es gibt im Hintergrund irgendeine Art von Datenbank, Wissensschatz sozusagen. Manche laden Dokumente aus ihrem Intranet da rein oder andere Informationen aus anderen Systemen.
Wikis sind der Klassiker, ja.
Genau. Und nutzen das als zusätzliche Wissensquelle zu dem, worauf das Modell vortrainiert wurde, um quasi Antworten daraus zu generieren, um die Antworten aktuell vielleicht auch darauf auf diesen Informationen zu halten, etc.
Genau, so ist das. Denn wir haben ja bei der Erklärung, wie so ein LLM funktioniert, hatten wir ja gesagt, dass das Wissen quasi in das Modell eingebacken ist. Und zwar das Wissen zum Zeitpunkt des Trainings. Und ich habe ja daher, dass es sehr oft gerne bei firmeninternen Sachen eingesetzt wird, habe ich ja Firmeninterner, die hoffentlich noch nicht in den Trainingssets gelandet sind. Mal was ganz Banales, zum Beispiel, wie stelle ich richtig einen Urlaubsantrag? Das ist in jeder Firma ein bisschen anders. Kann das Modell ja nicht wissen, wenn ich es frage. RAG ist eine Krücke, um zwei Dinge hinzubekommen. Zum einen, um zusätzliches Wissen in das Modell hineinzubekommen, wenn ich mit dem Modell rede und generell in diesem Kontext die Halluzinationen zu reduzieren, so die Hoffnung. Also die pauschale Erklärung ist, damit kann man sein eigenes Wissen in das Modell machen und dann, wenn man das dazu fragt, halluziniert es nicht mehr. Das ist natürlich Quatsch. Wird immer sehr übersimplifiziert verkauft und RAG ist deshalb im Moment so in, weil es so ein 0815 Template gibt, wie man so ein RAG aufbaut, zusammen, wenn ich so ein GPT dran stöpsle und gerade rennen die ganzen Firmen daraus und verkaufen für Pauschbeträge, weil sie es einmal programmiert haben, einen RAG. Und die Leute sind dann oft hinterher sehr enttäuscht, dass es ja dann doch nicht so toll funktioniert. Also da wird gerade viel Schindluder auch getrieben. Deshalb muss man eigentlich fast ein bisschen davor warnen, obwohl an der Technik natürlich was dran ist. Also es ist eine ernsthafte Technik, aber ist halt oft nicht so leicht, wie man sich das vorstellt.
Ich finde die Anwendungsfälle trotzdem spannend.
Die
Also
sind toll.
ich habe es relativ früh kennengelernt, war auch als Company GPT sozusagen. War damals noch etwas langsam, klar, Modelle waren relativ schlank damals noch und Rechenleistung auch. Aber ich fand es total interessant, weil eine Firmenwagenrichtlinie oder eine Reisekostenrichtlinie oder, plötzlich alles zugänglich waren und das im Onboarding von beispielsweise neuen Mitarbeitenden einfach extrem viel erleichtert hat. Man konnte ja das Company GPT fragen, anstelle des Chefs nerven.
Genau. Oft ist ja auch der Grund, warum man sowas einführen möchte, weil die internen Wikis fürchterlich zu durchsuchen sind. Wer schon mal mit Atlassian Confluence arbeiten durfte, die Suchfunktion, manchmal da gebe ich ja Wörter ein, von denen ich weiß, die kommen im Artikel vor und er findet den Artikel nicht. Das muss ich auch erstmal verstehen, wie dieses Tool funktioniert. Ja. Da ist das schon für da. Aber man muss es halt richtig machen und dazu muss man so ein bisschen verstehen, wie das RAG überhaupt funktioniert.
Mhm. Welches, vielleicht noch mal einen Schritt zurück, welches Problem löst es denn noch, außer beispielsweise so das klassische Company-GPT? Also in welchen Anwendungsfällen kann man das dann trotzdem auch sinnvollerweise nutzen?
Also immer da, wo das Wissen, das diese Modelle von sich aus mitbringen, nicht ausreicht, weil es speziell ist. Es ist auch dadurch eine Alternative zum Feintuning, was man ja machen kann mit einem LLM, wenn man Zugriff drauf hat oder OpenAI bietet das auch über Services an. Man kann es ja selber weiter trainieren. Das ist dann, viele sagen, ich habe ein GPT gebaut. Nein, die Leute haben kein GPT gebaut, die haben einen schönen Prompt davor gesetzt, was auch gut ist. Die meisten jedenfalls. Man kann tatsächlich sein eigenes GPT feintunen, indem man einen Haufen Daten an OpenAI übergibt. Mhm. Und das ist so eine Premium-Funktion und dann kann ich mein eigenes GPT trainieren. Und dann lasse ich halt meine Daten da reinbacken. Mhm. Aber das ist sehr teuer und dann haben wir das Update-Problem, weil jedes Mal, wenn sich eine Kleinigkeit ändert, muss ich diesen Prozess wiederholen. Und mit RAG, dadurch, dass ich eine Datenbank an mein LLM, an meinen Chatbot anbinde, die regelmäßig, die bei jeder Anfrage abgefragt wird, wo versucht wird, sich das passende Wissen herauszuziehen, ist es natürlich so, dass wenn ich den Inhalt der Datenbank ändere, dass dann bei der nächsten Anfrage schon die nächsten Daten drin sind. Ja. Das ist auch ein Problem für aktuelle Daten. Also wenn, selbst wenn ich die Möglichkeit habe zu feintunen oder die Mittel oder das machen möchte, habe ich dadurch auch das Update-Problem gelöst. Also spezialisiertes Wissen, Reduktion von Halluzinationen. Das kann auch in einem Bereich sein, wo das Modell es eigentlich wissen müsste, aber Training einfach nicht gut genug war. Keine Ahnung, chinesische medizinische Fachliteratur im juristischen Bereich wird sehr gerne genutzt für Verträge und so weiter. Und natürlich interner. Dann kann ich das dadurch auch mein Modell versuchen anzureichen. Und in der Theorie findet dieses Modell oder beziehungsweise der RAG-Prozess, das Modell macht nämlich gar nichts, Theateranalogie, das Modell schreibt wieder nur ein Theaterskript. Es ist sogar oft so, dass meistens, inzwischen ist es mit Tool-Use manchmal möglich, das Modell gar nichts von diesem RAG-Prozess weiß, also dass das nicht irgendwie mit dem Modell überhaupt verheiratet wird. Mhm. Das RAG, dieses Retrieval, ist ein separates Modul dieser Software, die den Chat anbietet. Die ich dann
habe. Vom Ablauf her stelle ich es mir so vor, ich gebe einen Prompt ein, ich stelle eine Anfrage ans LLM.
Chatte ich, wie sonst auch, genau.
Der schickt als allererstes eine Abfrage los an die Datenbank, eine Suchfrage sozusagen, sucht da drin nach passenden Informationen, holt die ab und nimmt das dann als Kontext her, um eigentlich die Antwort aus dem LLM zu generieren.
Genau, ich erweitere meinen Prompt opak, also ohne, dass es der Nutzer mitbekommt, im Hintergrund mit Informationen aus der Datenbank. Das ist der ganze Trick, weil wir wissen ja, dass wenn ich wirklich, es ist so, wenn ich die richtigen Informationen direkt in den Kontext reinpacke, dann habe ich wirklich in der Tat sehr, sehr wenig Halluzinationen. Es ist immer noch möglich, dass das Ding die falsche Antwort gibt, aber dann wird es wirklich unwahrscheinlich. Also wenn ich den Absatz aus dem Wiki habe, um einen Antrag einzureichen, muss auf der Webseite so und so das Formular ausgefüllt werden und das muss mindestens so und so viele Wochen vorher passieren zum Beispiel. Und ich habe wirklich diesen Absatz schon gefunden und dann frage ich ChatGPT, ich bin auf der Webseite XY, was muss ich denn jetzt machen? Dann wird er mir dann schon die richtige Antwort geben. Wobei man natürlich sagen muss, wenn ich so eine gute Suchfunktion habe, könnte ich eigentlich dem User ja eigentlich auch schon die Erklärung. Aber dann muss der User das ja halt schon immer noch selber lesen. Der Vorteil ist halt, dass ich Einzelfragen stellen muss. Also wenn ich es zu 90% schon weiß, aber ich weiß nicht mehr, ach Mist, wie viele Wochen vorher darf ich das noch stellen? Dann muss ich nicht den Artikel suchen, runterscrollen bis an die Stelle, wo das ist, sondern ich kann halt den Bot fragen, wie viele Wochen vorher muss denn der Urlaubsantrag gestellt werden, damit er durchgeht?
Muss denn die Datenbank in einer gewissen Art strukturiert sein? Also häufig fällt das Wort Vektordatenbank.
Genau.
Damit ich das überhaupt nutzen kann, nutzbar machen kann?
Jein. Also es gibt das beliebte Narrativ, wenn dann die Leute ihre 0815 off-the-shelf-REC-Lösung unter die Leute bringen wollen, das sind mal immer diese lustigen Bildchen dann mit den blinkenden Pfeilen, ist, also ich erzähle jetzt, ja. Ich erzähle mal das Standardnarrativ, das nicht ganz falsch ist, und dann werde ich mal darauf eingehen, ja. Aber warum es in der Realität oft nicht ausreicht. Also das klassische RAG benutzt eine sogenannte Vektordatenbank. Das ist eine ganz spezielle Art von Datenbank. Da reden wir gleich drüber. Da wird der Text, den ich referenzieren will, in Schnipseln reingepackt. Das ist dieses berühmte Chunking. Das heißt, ich packe nicht einfach ein ganzes PDF da rein mit 40 Seiten, sondern ich packe zum Beispiel Absätze oder einzelne Sätze zum Beispiel da rein. Da geht es schon los. Wie chunke ich das richtig? Das ist für jeden Einsatzfall nämlich unterschiedlich. Nehme ich sehr große Chunks, wird mein Prompt schnell sehr groß. Ich laste meinen Kontext zu stark aus. Eventuell habe ich dann auch zu viel Informationen, was wieder die Antwort schlechter macht. Mache ich die Chunks zu klein, dann nehme ich vielleicht den ersten, den siebten, achten, neunten und den zwölften Satz und die dazwischen wären es gewesen von einem Abschnitt. Das ist auch wieder ein Problem, das Chunking. Damit geht es schon mal los. Auch wie mache ich das? Mache ich das einfach in fixer Länge oder wenn ein Satz zu Ende ist, wenn ein Absatz zu Ende ist, etc., etc., etc. Da gibt es viele Möglichkeiten. Dann schreibe ich das halt in diese Vektordatenbank. Und das, der Dreh- und Angelpunkt beim RAG, der richtig knifflige Teil, das mit dem Chunking kriegt man da noch hin, ist, wie sorge ich dafür, dass auch die richtige Information rausfällt. Und in dem Standardbeispiel ist halt diese Vektordatenbank, die geht hin und nimmt die Anfrage des Users, erzeugt daraus ein Embedding. Und dann sind wir wieder bei den Embeddings. Ja, also deshalb ist dieses Embedding-Thema so wichtig, weil ohne Embeddings funktioniert dieser Standardfall
genau,
nicht.
Genau, da der verweist auf die vorherigen Folgen.
Genau. Dieses Embedding ist quasi ein Fingerabdruck der Frage. Also das soll die Essenz der Frage einfangen. Und jetzt kommen diese neuen Vektordatenbanken. Die sind neu. Also wer schon mal mit klassischen Datenbanken zu tun hat, die Vektordatenbanken sind, um genau zu sein, sind es meistens NoSQL-Datenbanken. Das klassische Beispiel ist Quadrant, endlich mal ein deutsches Startup. Ist auch eine sehr gute Vektordatenbank. Das ist auch das schöne deutsche Startup und sie bauen auch was Gutes. Freut mich. Und der Klassiker ist, ich nehme halt diesen Fingerprint. Was die Vektordatenbanken können, die können nach diesen Fingerprints unglaublich schnell suchen. Das kann eine normale Datenbank nicht. Die sind auf andere Arten von Suchen ausgerichtet. Und dann findet diese Vektordatenbank hoffentlich alle Textschnipsel, deren Fingerprint so ähnlich ist. Und da geht schon mal, gut, ich fange schon wieder mit dem Problem an. Das sparen wir uns jetzt, sehe ich gleich so. Jetzt mit diesem magischen Mechanismus nehme ich mir dann die 10, 20, 30 besten Hits aus dieser Vektordatenbank. Ändere meinen Prompt so, der User fragt das hier. Bitte benutze folgende Informationen aus der Firmendatenbank. Tap, 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 tap. Dann werden einfach die Ergebnisse reinkopiert, um die Frage zu beantworten. Und das heißt, das LLM sieht nicht nur die Nutzerfrage, sondern vereinfacht ausgedrückt diesen erweiterten Prompt mit der Nutzerfrage. So, und in der Theorie kriegt das LLM dann alle Informationen, die es braucht. Keine Halluzinationen mehr. direkt abgedatete Informationen, weil so eine Quadrant-Vektordatenbank, es gibt auch andere, aber es ist tatsächlich der Marktführer. Auch Open Source kann man auch selber hosten, kann ich also von daher nur empfehlen, ist auch eine gute Wahl, wenn man eine braucht. So, und dann habe ich theoretisch den richtigen Chat. Alles super, Folge zu Ende, sind wir fertig.
Genau, ich glaube, da stecken ein paar Dinge drin. Bei einer Sache sind wir uns, glaube ich, einig. Das ganze RAG funktioniert nur so gut, wie die Suche eigentlich ist.
Genau, und dann kommen wir nämlich zu dem Punkt. Das ist das, was sie dann immer... Also dieses Narrativ ist so toll. Und dann haben wir wieder dieses magische Denken, weil, oh, jetzt haben wir die magischen Embeddings und die magische super neue Vektordatenbank. Zweimal toller neuer Hightech und noch das LLM. Das kann ja nicht schief gehen. Und es gibt Beispiele, wo, wenn man das relativ schnell so zusammenwirft, das schon reicht. Das stimmt auch. Aber jetzt fangen die Probleme an. Der erste Denkfehler ist, ja, dass das Embedding einer Frage dem Embedding der Antwort sehr ähnlich ist. Wieso? Ja, also das ist schon mal der erste Fehler. Da gibt es dann zum Beispiel einen ganz lustigen kleinen Trick, der erhöht meine Rechenkosten ein bisschen. Ich brauche mehr LLM-Abfragen. Aber was ich mache, ich lasse das Modell absichtlich halluzinieren. Das heißt, ich stelle die Frage wirklich ChatGPT und sage, wenn du es nicht weißt, denk dir was aus, was plausibel ist. Das heißt, ich schiebe es an, denk dir mal was aus.
Er generiert dann wahrscheinlich passende Antworten.
Ein wahrscheinlich gut klingenden Text. So, der ist höchstwahrscheinlich falsch, weil er hat ja nicht Zugriff auf die echten Daten. Aber er hört sich höchstwahrscheinlich so ähnlich an wie die richtige Antwort. Cool. Das heißt, der Fingerprint sieht dem wiederum sehr ähnlich. Das ist ein ganz einfacher Hack, um so ein RAG-System gleich viel besser zu machen. Gibt es auch einen schönen Namen zu und ein Paper. wollen wir mal das Paper raussuchen.
Und ja.
Den habe ich jetzt nicht präsent. So, da geht es schon mal los. Ich muss also auf jeden Fall, wenn ich ein REC-System baue, das ist das Allerwichtigste, dieses Retrieval, das R, muss ich testen. Und das machen die meisten Leute schon nicht, weil die haben keine Lust. Also die Schlangenölverkäufer sagen, hier, kaufst du ein REC, schreib einen schönen großen Preis an, Magic, Magic, läuft. So, und dann die Kunden wollen natürlich möglichst schnell mal irgendwas mit KI machen, muss man leider sagen. Oft ist nicht die, bei jedem guten KI-Projekt muss leider auch der Kunde viel mitarbeiten. Das wird oft vergessen. Und wenn die Projekte scheitern, dann oft, weil vorher eine Erwartungshaltung geschaffen wurde, die nicht erfüllt werden kann. Mhm. Alles Magic, das Ding denkt für sich selbst, alle Probleme gelöst, ihr müsst nichts machen. Und dann möchte keiner hingehen und sagen, zum Beispiel für ein gutes REC, gebt uns mal bitte 200 bis 500 übliche Abfragen, die bei euch vorkommen, mit den Ergebnissen eurer Wissensdatenbank, wo ihr sagt, wo das Wissen ist. Weil ich muss ja mein Retrieval testen, ob es die Informationen findet. Das heißt, ein gutes REC-System, wenn ich das baue, kann ich eigentlich nur bauen mit einem Testdatensatz. Auch wenn man normalerweise beim nicht mehr Machine Learning hat, wo man Datensätze anhäufen muss, also mindestens mal ein Dutzend oder zwei Dutzend Beispiele, damit ich sehen kann, findet mein Retrieval das, damit ich den Chunker einstellen kann. Auch die Frage, wo kommen die Fingerprints denn her? Ich habe gesagt, da machen wir ein Embedding. Wie machen wir das denn? Brauchen wir ein eigenes Embedding-Modell? Davon gibt es Dutzende von den großen Anbietern, Source-Anbieter. Wo lasse ich das Modell laufen? Was für den einen Fall ein super Embedding ist, ist für den anderen Fall vielleicht komplett nutzlos. Es gibt domänenspezifische Embeddings, zum Beispiel Embeddings speziell für Code, wenn ich im Programm-Kontext das suche. Ja. Wie war deine Frage?
Genau. Also wir waren an dem Punkt, das ganze REC-System ist nur so gut, wie die Suche ist.
Genau.
Das Retrieval und jetzt beispielsweise einen Hack hast du ja gerade eben schon verraten, davon gibt es wahrscheinlich noch ein halbes Dutzend mehr. Die Halluzination am Anfang zu provozieren, um bessere Antworten zu finden aufgrund des Fingerprintings. Was ich mich frage ist, wenn so eine Suchanfrage da jetzt implizit gestellt wird oder vielleicht auch explizit mit schon vorgebauten Antwortmöglichkeiten, kann es passieren, dass mir dann Zusammenhänge verloren gehen, die ich eigentlich in dieser Datenbank gespeichert habe, die aber sinnvoll sind. Also ich mache mal ein dummes Beispiel. Ich habe die Dienstwagenrichtlinie und die Reisekostenrichtlinie reingeladen. Ich habe jetzt eine Dienstreise gemacht mit meinem Dienstwagen, möchte die abrechnen.
Ja.
So, eine Information steht hier drin, die andere Information steht da drin. Kriege ich die zusammen durch so eine Abfrage?
Je nachdem, wenn ich mein Retrieval gut mache.
Okay.
Das ist nämlich die Frage. Das heißt, wie kriege ich das denn hin, dass ich nach weiteren Dingen suche? In deinem Beispiel wird es mit einem plumpen, ich embedde einfach, das nennt man als Verb, also ich erzeuge ein Embedding aus deiner Frage, sehr gut möglich sein, dass es schief geht, weil er sich auf den Dienstwagen versteift.
Ja.
Das heißt, da kommen wir schon zum nächsten Hack. Viele sagen immer, und ich will die nicht schlecht reden, die Vektordatenbanken, nützliches Tool, in vielen Fällen sehr nützlich, aber die Leute versteifen sich gleich darauf. Es gibt eine viel simplere, plumpere Sache. Ich kann eine ganz normale Suchfunktion mit Keywords benutzen, wie ich die bisher immer hatte. Vielleicht nicht die von Confluence.
aber einfach textbasierte Suche.
Richtig. Ich mache eine, aus meiner normalen Frage, mache ich erstmal eine ganz normale Keyword-Extraction. Die Web-Leute, die kennen das eher. Es gibt da etwas, das nennt sich TF-IDF, kann ich in dem Kontext immer noch benutzen. Also ich kann auch einfach nach allen Wörtern, die in der Frage vorkommen, suchen. Ich mache so meine der, die, das, wen raus und so nach den Wörtern. Und jetzt noch ein toller Hack gleich in der Folge. Ich frage ein LLM, was sind denn gute Suchbegriffe für diese Frage? Ja, ich gebe dem den Kontext. Ich sage, in diesem Wiki sind folgende Informationen. Das ist eine typische, gibt vielleicht noch ein bisschen mehr, ist ein typisches Wiki von einem mittelgroßen Unternehmen. Da stehen, kann man mit solchen Sachen rechnen.
Ja.
Mit welchen Keywords würdest du denn nach den passenden Artikeln für diese Frage suchen? Dann erzeugst du die Keywords. Und dann mache ich meine Retrieval-Suche ganz normal mit einer Volltextsuche, mit einer ganz klassischen Datenbank oder mit einem System wie Lucene. Wenn das schon klappt, brauche ich meine Vektordatenbank gar nicht mehr. Sehr oft ist es so, dass beide Verfahren kombiniert werden. Und dann kommen wir wieder zu dem Alchemie-Ding. Also beliebte Reihenfolge ist, ich suche erst mit den Keywords. Das ist das Merkwürdige. Nämlich gar nicht mit der neuen tollen, sondern ganz banal mit meinen, mit meinen langweiligen Keywords. Und dann benutze ich die Embeddings nur noch, um die Reihenfolge zu ändern. Das heißt, ich gucke nur noch bei den Embeddings, das nennt sich Re-Ranking. Ich gucke also von meinen, ich lasse mir eine Menge geben von den Keywords. Hier sind 200 Artikel durch die Keywords gegeben, mit einer ganz normalen Datenbankanfrage, wie man sie kennt. Und dann nehme ich mein Embedding-System und sage, guck mal, welche Fingerprints fassen denn von denen am besten? Weil das Problem mit den Embeddings ist, dass die manchmal zu viel Beifang haben. Die sind so ein bisschen wie so ein riesiges Schleppnetz, weil die eben so viele Dimensionen haben, weil so viel Wissen in diesen Fingerprints drin ist. Dann findet der vielleicht einen Artikel-Snippet, der einfach vom grammatikalischen Ausdruck sehr ähnlich ist zu der Frage.
Ja.
Das ist ja auch eine Art von Ähnlichkeit. Und all diese Ähnlichkeiten sind ja in dem Embedding gespeichert. Das heißt, die finden manchmal zu viel Ähnlichkeiten anhand aller möglichen Aspekte. Mhm. Aber dann kommt es halt drauf an, wenn ich extra ein Embedding suche, einen Embedding-Mechanismus, der speziell zum Beispiel auch für RAG gedacht wird, dann reduziert sich das.
Ein Anwendungsfall, den ich beispielsweise mal kennenlernen durfte und wo das mit der Vektordatenbank und den Embeddings sehr gut funktioniert hat, war ein Abgleich von Rechnungen und zwar Rechnungsähnlichkeit, also wo es darum ging, Duplikate festzustellen bei Rechnungen und bei Dingen, die sehr ähnlich aussahen, aber dasselbe eigentlich beinhalten. Beispielsweise irgendwie die leicht abgeänderte Firmenadresse oder einen anderen Rechnungstext, aber alles andere relativ ähnlich war. Und diese Ähnlichkeiten, das dafür, war, glaube ich, genau das, wofür die Vektordatenbank genial war.
Wirklich, das ist es, was es natürlich ganz toll löst. Ja. Dann kann man sich das auch mit den Keywords sparen. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wie es richtig eingesetzt wird. Und dann, das glaube ich auch, darf man fragen, welche Vektordatenbank das war. War es Quadrant?
Nee, es war tatsächlich, glaube ich, im SAP-Kontext. Und genau, auch dort gibt es eine Vektordatenbank.
Ah, okay.
Ja. Vielleicht, um den Schwenk nochmal zu den Halluzinationen zu machen. Mhm. Ich glaube, die Halluzinationen sind nicht ausgeschlossen durch die Vektordatenbank oder durch das Retrieval. Weil ich glaube, ein Grundproblem der Halluzinationen ist ja, ein LLM weiß nicht, was es nicht weiß.
Genau.
So, also wenn es nichts findet, fängt es an zu spinnen.
Das kann nicht anders.
Genau. Ja.
Also ganz selten, also ich weiß nicht, ob ich mal erlebt habe, dass ich weiß nicht, habe ich glaube ich als Antwort noch nie bekommen.
Ja. Nee. Ja. Ja. Genau. Also deswegen nicht ausgeschlossen.
Nein, genau. Also zwei Möglichkeiten. Also wenn das Retrieval die richtigen Informationen nicht findet, dann wird es gefährlich, weil werden die Lücken eventuell dazu gedichtet, also gefüllt durch Erfundenes. Es kann allerdings sogar manchmal sein, dass die richtige Info gefunden wird und aus anderen Gründen das nicht, weil einfach die Wahrscheinlichkeit falsch gewürfelt wird. Mhm. Also so Zahlen, Größenordnungen, das hängt natürlich unglaublich stark vom Projekt ab, vom Contents, von allem, wie viel Zeit ich mir nehme. Das ist auch ein Fass ohne Boden.
Ja.
Mal tune ich an dem Rack eine Woche oder zwei oder nehme ich mir 6 Monate dafür? Klar, wenn ich noch einen Trick und noch einen Trick und noch einen Trick mache, dann kriege ich das immer weiter gedrückt. Ich kriege die aber nie auf null. Also wenn ich zum Beispiel ein System, ein Chatbot habe, der ohne das Rack in 30-40% der Fälle mir falsche Antworten gibt, was bei firmeninternen Sachen höchstwahrscheinlich der Fall ist, dann kriege ich das hinterher reduziert auf, wenn ich gut bin, 2-3% falsche Antworten, wenn es manchmal auch nur 10-20%.
Ja.
Man muss halt immer schauen in diesem Kontext, was akzeptabel ist. Dann gibt es natürlich noch Tricks, um hinterher vielleicht festzustellen, ob es falsch ist. Das nennt sich dann LLM as a Judge. Ich nehme einen zweiten Chatbot, der bekommt die Frage gestellt, hier sind folgende Informationen, das ist eine Frage von einem Nutzer, hier sind folgende Informationen, das ist die Antwort. Passt das? Sieht das valide aus? Denn der Spruch, der dazu gehört, für mich immer, wenn ich das erkläre, ich muss nicht ein Ei legen können, um zu erkennen, dass es faul ist. Das heißt, diese Judge-LLMs, also Judge wie der Richter, die das bewerten, die müssen auch noch nicht mal so smart sein. Damit kriegt man es dann zum Beispiel auch schon wieder ganz gewaltig gedrückt. Und jedes Mal mit jedem dieser Techniken drücke ich es dann weiter runter. Mhm. Deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass ich mir ein Testset mache, zum einen fürs reine Retrieval. Also da muss dann eine Experte aus der Buchhaltung, Rechnungsabteilung, was auch immer, der sich mit dem jeweiligen Problem auseinandersetzt, muss mir Beispiele geben, welche Informationen richtig ist, dann teste ich das Retrieval für sich und ich muss aber auch durchaus mal ein paar Fragen vorbereiten mit den entsprechenden echten Antworten, damit ich in der testen kann, ob es richtig ist.
Ja.
Ja. Ja. Möglichst automatisiert, dann sind wir wieder bei typischen Best Practices, wie man ordentlich Software schreibt. Das sind Sachen, die kann man auch sehr schön dann in automatisierte Tests schreiben, die man wiederum mit dem LLM machen kann, weil ich kann nicht Wort für Wort die Antwort vergleichen, sondern ich muss nur fragen, hier ist die echte Antwort, das ist die erzeugte Antwort, ist das ungefähr das Gleiche? Und das, da ist dann so wenig Halluzination drin, ob der jetzt, wenn die wirkliche Antwort ist, 80% sind richtig und das LLM sagt 78 oder 82, ist auch nicht so wichtig. Ja. Die Größenordnung kriegen die Dinger hin und dann habe ich einen automatisierten Test. Mhm.
Vielleicht letzte Frage, um das Thema abzuschließen. Wie ist das mit den Kontextfenstern? Also kann man sich dabei auch vertun, weil Kontextfenster können beliebig groß sein. Gebe ich zu viel Inhalt rein, überschreibe ich das Kontextfenster?
Ja, das RAG-Problem.
Okay.
Ja, das ist ein richtig schlimmes RAG-Problem. Wenn ich so ein Ding baue, muss ich aufpassen, dass ich es nicht zu sehr fülle. Weil, also viele RAG-Systeme sind auch nur eine Frage, eine Antwort oder einen ganzen Chat. Weil man stellt sich vor, man führt ohnehin einen längeren Chat. Und jede meiner kurzen Fragen wird durch 10 DIN A4 Seiten Firmenrichtlinien ergänzt. Mhm. Dann ist das Kontext-Window ganz, ganz schnell voll. Da muss ich das RAG-System zum einen so bauen, dass ich weiß, welches Modell soll denn damit arbeiten. Ich muss dessen Kontextfenster kennen. Mhm. Ich muss es so programmieren, dass der Kontext nicht zu voll wird.
Ja.
Das heißt, manchmal muss ich sagen, ja, ich habe hier noch 10 schöne Ergebnisse, die kann ich leider nicht nehmen. Ich kann nur die ersten 3 Ergebnisse nehmen, weil das sehr große Chunks sind. Also Kontext-Window wird ein echtes Problem. Da gibt es dann auch wieder Tricks.
Genau. Ist, glaube ich, ein Problem, was sich mit der Zeit besser und besser löst, weil die Modelle besser werden.
Ja. Genau. Ich habe aber heute erst, ich benutze einen Code-Assistenten, der auch noch ein RAG mit drin hat, wobei aber das RAG da nicht das Problem ist. Ich hatte den ganzen Tag heute Kontext-Window-Probleme und ich habe schon mit Claude gearbeitet. Aktuell, sie wollen es jetzt auf 1 Million Tokens erhöhen, 200.000 Tokens Kontext-Window hat nicht gereicht, weil das Projekt zu groß war. Mhm. Da musste ich mir eine Menge Tricks ausdenken, um damit dann noch coden zu können. Aber auch was fürs andere Mal. Ich bin da auch voll reingerannt.
Also, ich glaube, das Problem tritt halt gerade deswegen auf, weil, und das ist der Charme eigentlich von den RAG-Setups im Kontext, also im Sinne eines Company-GPT. Mhm. Es wird häufig ja lokal aufgesetzt, damit ich die Informationen bei mir im Unternehmen behalten kann, datenschutztechnisch nach außen nicht preisgebe. Und gerade die kleineren Modelle, die dann lokal laufen, haben kleinere Kontextfenster. Ja. Deswegen muss man an der Stelle eben vorsichtig sein.
Sehr guter Hinweis. Ich wollte gerade sagen, weil du sagtest, ich behalte die Daten bei mir, aber in dem Moment, wo ich die natürlich an OpenAI schicke, in dem erweiterten Kontext. Aber das stimmt. Ja. RAGs sind auch eine Möglichkeit, aus kleineren Modellen mehr rauszuholen, weil wenn ich einfach nur über meine Urlaubsplanung reden will mit dem Ding, dann muss das nicht Astrophysik können. Und dann kann ich ein kleines, so eine einfache Frage wie fülle ich dieses Formular aus, können dann auch die kleinen Modelle lösen mit einem RAG. Schönes Beispiel.
Ja. Korrekt. Hm? Ja. Ich glaube, die Komplexität oder die Dimension hinter so einem RAG ist so ein bisschen deutlich geworden. Was wollen wir abschließend festhalten?
Es ist eine coole Technik.
Ja.
Also kein Schlangenöl. Aber es ist komplexer, als es immer gerne verkauft wird. Und alle Beteiligten müssen sich richtig ransetzen, damit so ein RAG-System gut wird.
Genau, ich glaube, es gibt keine One-Size-Fits-It-All-Lösung dafür.
Noch nicht.
Aber es ist eine extrem coole Variante, um firmenintern KI und LLMs zu nutzen und gerade eben auch, um solche Dinge zu beschleunigen wie das Onboarding oder andere Dinge.
Auf jeden Fall. Also gibt es 1000 tolle Sachen, wofür man das verwenden kann.
Cool.
Schließen wir damit. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und dann hoffentlich bis zur nächsten spannenden Folge.
Ebenso. Bis dann.
Ciao. Tschüss. Liebe Zuhörer, das war es für heute von Künstlich Klug. Wir hoffen, ihr habt jetzt eine bessere Vorstellung davon, wie man KI mit eigenem Wissen anreichert und warum es trotzdem nicht immer klappt. Teilt uns gerne eure Fragen, Wünsche und Gedanken zur heutigen Folge über die E-Mail in der Beschreibung mit. Wir hoffen, ihr seid auch bei der nächsten Folge von Künstlich Klug wieder dabei.